Lukas 11, die Verse 5 bis 13. Und er sprach zu ihnen: Wer unter euch hat einen Freund und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm: Lieber Freund, leih mir 3 Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und er drinnen würde antworten und sprechen: Mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen, meine Kinder und ich liegen schon zu Bett, ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch, und er gibt ihm statt des Fisches eine Schlange, oder gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion? Wie nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisset, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir jetzt in deine Gegenwart eintreten dürfen. Was für ein Vorrecht, was für ein Geschenk, was für eine Gnade, eine Güte und Liebe von dir, dass wir jetzt auf deine Worte aus der Ewigkeit hören dürfen, für die du dich verbürgt hast, die Fundament unseres Lebens sein dürfen, für dieses Geschenk deines Redens, für deine Worte, die du durchlebt und durchlitten hast. Und danke, dass du uns heute Abend auch neu aufzeigen möchtest, wie du dir Beziehung zu uns gedacht hast und von uns zu dir, wie du sie angelegt hast aus der Ewigkeit, dass sie uns gut tun. Segne du Andreas Schäfer, bevollmächtige du ihn, dass er uns in der Auslegung deines Wortes dies uns groß machen darf. Und wir bitten dich auch für unsere Gruppen hinterher, dass du uns dort begegnest, dass wir uns gegenseitig ermutigen dürfen im Hören auf dich und im Hören aufeinander. Danke, dass du jetzt mit uns redest. Amen.
Und es begab sich, dass Jesus an einem Ort war und betete. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. So haben wir letzten Mittwoch angefangen in Lukas Kapitel 11 zu diesem starken Thema Jesus und Gebet. Das war der erste Einstieg. Und die Überschrift im vergangenen Mittwoch war Alltagsgeheimnis. Alltagsgeheimnis, der Grundgedanke: Wir haben es mit dem Gebet bei Jesus mit einem ganz, ganz zentralen Thema zu tun. Wir haben ja die beiden wunderschönen Listen bekommen, sowohl wo Jesus betet an den verschiedenen Positionen, auch was er über das Gebet gelehrt hat. Was für eine Fülle von Texten ist allein da uns begegnet. Und wenn man versucht, die Texte ein wenig zu systematisieren, merkt man sehr schnell, das geht nicht. Und genau das zu entdecken, ist natürlich ein erster Erfolg. Nämlich zu begreifen, ich kann das nicht in ein Paket fassen. Das Thema des Gebetes bleibt nicht in einer kleinen, ordentlichen Box drin. Es lässt sich nicht einsperren. Es gibt nicht die 15 To-Dos und dann ist alles erledigt. Es ist einfach dieser Ausdruck meiner zentralen Beziehung zum lebendigen Gott, immer neu wieder zu gestalten, immer wieder neu lebendig. Und genau diese Alltagsgeheimnisbeschreibung, die hat uns am letzten Mittwoch bestimmt. Und wir sind ja immer wieder in der Gefahr, das war ja das große Thema, hineinzurutschen, denken Sie an die Begrifflichkeit der Gebetssklaverei, hartes Wort, oder der Gebetsfreiheit, anderes Wort, dazwischen rauszukommen und zu entdecken, was für ein Geschenk haben wir, dass wir mit unserem Gott und Vater und mit Jesus Christus reden dürfen. Alltagsgeheimnis, erstes Stichwort. Heute das zweite Stichwort, Beziehungsfundament. Und wenn das Stichwort Beziehungsfundament fällt, dann war uns klar, mit dem Gebet drücke ich natürlich klar meine Beziehung aus. Das ist ja immer so, wenn ich anfange zu reden, mit ihm auch immer, allein schon im ganz normalen Bereich meines Lebens, drücke ich mich mit dem, wie ich mit einem Menschen rede, auch meine Beziehung zu ihm aus. Sie haben ja ganz unterschiedliche Beziehungen. Sie sprechen logischerweise mit der Person ihrer Nachbarschaft anders als jetzt meinetwegen mit ihrer Ehefrau, hoffe ich doch sehr. Sie haben eine andere Art zu sprechen mit ihrem Finanzbeamten als mit dem Freund, mit dem sie seit 50 Jahren unterwegs sind. Das heißt, allein, was ich da sage, wie ich sage, kennzeichnet natürlich schon die Verschiedenartigkeit der Beziehung. Und natürlich ist das das Spannende, wie kann denn diese Beziehung zum Gebet, zu meinem Gott jetzt auch beschrieben werden? Machen wir mal einen kleinen Annäherungsversuch an dieses Beziehungsfundament, an diese Beschreibung von Beziehung. Und wir beginnen außerhalb der Bibel, aber keine Sorge, nicht unbiblisch, nämlich mit Literatur. Und zwar mit der Literatur, die die Studierergruppe gehabt hat. Und da haben die zum einen einen Text bekommen von Ole Hallesby, von Beten. Viele von uns kennen dieses Buch seit Kindheitstagen, ein Klassiker des Gebetes. Und in diesem Buch beschreibt nun Ole Hallesby, was für ihn Gebet darstellt. Seine Formulierung ist ganz einfach. Für ihn ist entscheidend, das schreibt er ganz deutlich, Offenbarung 3, Vers 20. Das ist sein Leitsatz zum Thema Gebet. Manch einer von uns kennt den Bibeltext noch auswendig. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird, der wird die Tür auftun und wird mich einlassen und wir werden das Abendmahl miteinander feiern. Das ist für ihn der Schlüsselsatz des Gebetes. Hätten Sie das gedacht? Also bei ihm war das der Schlüsselsatz des Gebetes und die Überschrift lautet, Jesus einlassen. Das ist für ihn Gebetsdefinition. Jesus geht in mein Leben hinein und das Bild von der Gemeinschaft, von der Tischgemeinschaft ist für ihn Ausdruck dieser Nähe, dieser ganz besonderen Freundschaft, die ich jetzt habe. Jesus an meinem Tisch, Jesus in meinem Lebenshaus, Jesus mit mir. Wie kann ich die Beziehung beschreiben? Ganz nah, Jesus mein Freund, der in meinem Haus ist. Soweit Ole Hallesby, Teil 1. Teil 2 sagt er aber dann, Beten ist wie Atemholen der Seele. Ich brauche das existenziell. Ohne Beten kann ich nicht überleben. Ich bin existenziell abhängig von diesem Beten. Das bringt alles zum Ausdruck, was eben tatsächlich mein Leben ausmacht. Ich habe also eine unmittelbare existenzielle Abhängigkeit vom Beten. Jetzt war ich gerade noch der Freund, bin ganz nah am Tisch und jetzt bin ich der existenziell Abhängige. Wer bin ich denn? Und er bleibt nicht dabei, sondern innerhalb von wenigen Augenblicken geht Ole Hallesby weiter und sagt, das Wichtige ist natürlich beim Beten, dass es so abläuft wie damals in der Wüstenwanderung bei Israel. Da hatten diese eherne Schlange und dann kamen diese gefährlichen Giftschlangen und dann haben die, die gebissen waren, hingeguckt, nur einfach hingeguckt auf diese eherne Schlange und dann wurden die geheilt und dann ist das Bild für ihn, für das Thema Gebet. Ich bin der Patient, Jesus mein Arzt und meine Rettung. Auch gut, nur fragen Sie nicht auch, was ich mich auch frage, was sind Sie denn jetzt? Sind Sie jetzt der Freund oder sind Sie der existenziell Betroffene oder sind Sie der Patient? Und wir gehen noch weiter und dann bei dem zweiten Text, den ich zu lesen vorgeschlagen habe, ein Abschnitt von Bonhoeffer zum Thema des Gebetes und der beschreibt dann eigentlich, haben wir gar keine Chance, richtig von uns aus zu beten. Wir haben immer nur das vermittelte Gebet. Durch Jesus beten wir. Zu wem beten wir? Wir beten zum Vater. Und zwar nicht in einer Demonstration unseres Betens, sondern Beten ist etwas Verborgenes, ja fast Intimes, ganz Inneres, drückt meine unmittelbare Beziehung zum Vater aus. Und in dieser Weise nimmt uns dann Bonhoeffer mit hinein und sagt, das ist das Entscheidende in der Beziehung. Wir sind miteinander in einer Vater-Kind-Beziehung. Jetzt haben wir also nur von Literatur mal ebenso vier verschiedene Welten touchiert. Ich war am Anfang der Freund, der am Tisch sitzt. Ich war dazwischen der existenziell Abhängige und kann einfach nicht einen Atemzug tun. Ich war dazwischen noch der Patient und ich bin das Kind. Und wir merken, Lukas 11 macht genau da weiter. Jesus nimmt uns, das ist das Überraschende in dem Beziehungsfundament, Jesus nimmt uns mit hinein in das Erkennen, dass die Beziehung, die wir zu unserem Gott haben, in einer Fülle sich präsentiert. Und diese Fülle, die sich präsentiert, um das gleich am Anfang zu sagen, hat natürlich ihren Grund nicht in uns. Bei uns ist nicht die Fülle, aber bei ihm ist die Fülle. Und deswegen ist das, was wir an Beziehung zum lebendigen Gott haben, immer in einem Spektrum zu beschreiben. Es ist eine Verbreiterung, das ist das erste große Stichwort heute Abend, eine Verbreiterung für unseren Gebetsbeziehungsdenkraum, wenn wir begreifen, zu meinem Leben, das ich habe, gehören ganz verschiedene Beziehungsausdrücke dazu, mit denen ich mein Leben ausdrücke, auch in dem, dass ich bete und wie ich bete. Ich bin also eine ganze Menge gleichzeitig. Ich bin ganz schön viele. Ich bin auf der einen Seite, ja, tatsächlich, das ist der Gedankengang. Ich bin der Freund, der froh ist, dass Jesus da ist. Ich bin aber auch der existenziell Abhängige. Ich bin tatsächlich auch der Patient. Ich bin auch das Kind des Vaters und ich bin noch viel, viel mehr. Denn wenn wir jetzt uns kurz daran erinnern und jetzt von Lukas 11 einen ganz kleinen Augenblick uns Zeit nehmen, nur Mini-Augenblick, und das Fenster mal aufmachen, entdecken wir, es gab ja schon deutlich vor Jesus in der Welt des Alten Bundes eine Fülle von Gebet und auch von Gebetsbeschreibungen, die ja nicht einfach abgehakt und erledigt wird, sondern auf die ja Jesus gründet. Und wenn Sie ganz kurz mit mir zurückdenken und das Alte Testament vergegenwärtigen, soweit das hier bei uns präsent ist, dann merken Sie, das sind Gebets- und Beziehungsanreden, die sind nochmal einer großen Vielfältigkeit. Da wird Gott angeredet als der Schöpfer, ganz aktiv. Wir ehren Gott als den, der Himmel und Erde geschaffen hat, das Meer und alles, was darin ist. Das ist eine der ganz zentralen Gebetsanreden im Alten Bund und auch ein Beziehungsausdruck. Meine Beziehung zum allmächtigen Gott ist die vom Geschöpf zum Schöpfer. Und jetzt merken Sie, es geht ja gerade weiter. Der nächste Beziehungsfeld ist, dass der lebendige Gott als König angesprochen wird. Das ist doch mal ganz was anderes, als wenn ich einen Freund habe oder wenn ich der Patient bin oder wenn ich Kind des Vaters bin. Plötzlich habe ich einen König und er wird königlich geehrt. Denken Sie nur an die großen Königspsalmen des Alten Testamentes und neutestamentlich können Sie gerne mit mir springen, in das letzte Buch der Bibel, wenn dann der König aller Könige in ganz besonderer Weise angebetet wird. Das gehört mit in einen Beziehungsraum der Christen auch neutestamentlich mit hinein. Und wenn Sie dann noch weitergehen, dann merken Sie, da kommen ja noch andere dazu. Da wird ja Gott auch als der Richter angesprochen und geehrt. Seiner herrschaftlichen, richtenden, zurechtbringenden, heiligen Art tritt er auf. Und wir beten ihn an in dieser Rolle. Er ist der Zebaoth, der alle Macht hat. Er ist natürlich der Hirte, das war ja auch noch im Alten Testament. Und dann die ganzen El-Formen, El-Elyon, der Höchste, El-Shaddai, der der Genug ist, El-Rui, der der sieht. Überall bekomme ich einen weiteren Aspekt der Beziehung des lebendigen Gottes zu mir in mein Leben. Im Neuen Testament, ja selbstverständlich, kommt noch ein Aspekt dazu, nämlich dass wir als Jesus-Leute Jesus im Gebet ansprechen. Der ganze Faktor Gebet zu Jesus ist eine ganz eigene Welt. Und denken Sie daran, dass die Bibel in Offenbarung 22 mit einem ganz bewussten Jesus-Gebet aufhört. Das letzte Gebet in der Bibel ist ein Jesus-Gebet. Amen, ja, komm, Herr Jesus. Damit schließt die Bibel mit einem ganz bewussten Jesusgebet. Oh, denken Sie an die großen Gebete des Apostels Paulus, an die Anreden der Gemeinde, an der Apostelgeschichte. Okay, wir merken schon, wir müssen wieder zurück. Wir haben das Tor ganz schnell, ganz, ganz weit aufgemacht und entdecken Verbreiterung der Beziehungswelten, die ich im Gebet habe. Weil mein Gott so viel ist, kommt er mit diesem Vielen in mein kleines Leben, meinem ganzen Beziehungsfächer hinein. Er ist so vieles für mich. So vieles ist er für mich. Und genau das sagt uns Jesus jetzt in Lukas 11. Er sagt mal soeben exemplarisch in diesem Text, den er den Jüngern sagt, der Freund taucht dir auf, der Bettler, der bei einem Reichen etwas sucht und der Sohn, der vom Vater etwas will. Drei Völlig verschiedene Welten, die mal eben hier beschrieben werden. Und alle drei Welten, sagte uns Jesus, alle drei Welten sind Welten, die eine Beziehungsbeschreibung sind, die ich zu Gott habe. Ich habe in Gott, jetzt kommen wir wieder auf, oder alles, ich habe zu Gott die Beziehung wie zu einem Freund. Und hier ist ein starkes Bild ja beschrieben, wie der Freund in der Nacht dahin kommt zu diesem anderen Freund und dann zum Ausdruck bringt, dass er ein Problem, ein echtes Problem hat. Und dann kann man das jetzt ausmalen, sich vorstellen, nur ein Raum, wo die ganze Familie zusammen ist und gegen Mitternacht hämmert da jemand an die Tür. Das ist jetzt völlig unpassend. All die Kleinkinder haben wissen, was das bedeutet. Könntest du mal bitte runterkommen und kein so ein Drama machen? Ich bin ja froh, dass die ganze Truppe gerade schläft und ich habe auch nur noch ein paar Stunden und der hämmert gegen die Tür, macht da Rabatz und lässt nicht ab. Und tatsächlich, er bekommt das und kriegt tatsächlich das, was er zum Überleben benötigt, um die Gastfreundschaft gegen den anderen, der bei ihm angekommen ist, tatsächlich zu erfüllen. Dabei merken wir, er ist gar nicht der nette Freund, sondern er ist ein richtig unsympathischer Freund. So einen Freund kann ich nachts und Mitternacht gar nicht brauchen. Aber selbst wenn er dir um der Freundschaft willen das nicht tut, dann doch um des unverschämten Drängens willen. Und wir merken den Bildbruch, denn in der Weise ist Jesus nicht für uns der, der genervt ist von uns, auf gar keinen Fall. Aber Jesus nimmt uns mit in diese Bildsprache hinein und sagt, ja, du und ich, wir sind in einer solchen Freundschaft, einer guten, intensiven Freundschaft verbunden. Und ja, wir wissen alle miteinander, der Freundschaftsbegriff, der ist enorm inflationär, was da alles an Freunden heute angeboten wird. Beim Freundschaftsbegriff in der Bibel immer dran denken. Abraham, das war ein Freund. Der hatte Gott zum Freund. Das ist so ein bisschen. Oder Johannes 15 sagt Jesus, ihr seid meine Freunde. Wenn ihr tut, was ich euch gebiete, da merken wir etwas von dieser besonderen Freundschaft. Und diese Freundschaft, die ist Ausdruck meiner Beziehung zu Gott, wenn ich bete. Und dann geht hier Jesus weiter und schwenkt in ein anderes Bild, das uns jetzt überrascht. Wir waren doch jetzt gerade so gute Freunde. Und sagt im nächsten Bild, bin ich wer ganz anders. Ich bin ein Bettler. Denn das, was hier beschrieben wird, ist klassisches Vorgehen des Bettelns damals. Das Betteln funktioniert so. Zuerst sage ich, bitte, bitte, wenn du es nicht machst und weggehst, von dem ich etwas erbitte, dann suche ich dich. Ich lass nicht locker, ich suche dich. Und wenn ich dich gefunden habe, wenn ich dein Privathaus gefunden habe, dann klopfe ich an. Das heißt, du kriegst mich nicht los. Zuerst nur bitte, du hast nicht reagiert, ich suche dich, ich laufe dir hinterher. Du hast ein Privathaus, ich klopfe an. Und das mache ich und das tue ich. Und ich krieg dann tatsächlich das, was ich brauche. Jetzt bin ich in einer ganz anderen Rolle. Ich bin der Bettler. Und er ist der Reiche. Der über die Maßen reiche, aber er ist unglaublich weit weg. Vorher war er noch mein Freund, da waren wir noch gut. Jetzt in der zweiten Rolle haben wir eine riesen Distanz. Er ist fern und weit weg und ich muss mir das von ihm holen. Er ist der ganz andere. Und das ist wiederum eine ganz wichtige Ausdrucksform, die zur Beziehung mit dazugehört. Und dieser unnachgiebige Bettler, der wird eben auch mit zu einem Bild der Beziehung, die wir zu Gott haben. Wir können den klassischen Luthersatz da einfügen, wir sind Bettler, das ist wahr. Das heißt, unsere Position ist tatsächlich die, die nichts haben und er hat alles. Ich muss also zu dem, der alles hat und der muss mir das geben, denn ich habe ja schließlich nichts. Zweite Beziehungswelt. Dritte Beziehungswelt, das ist die vom Vater und vom Sohn, der hier beschrieben wird. Der Sohn erbittet, wir kennen das ja auch in der Parallele, Jesus hat ja diese Texte nicht nur einmal gesagt, er hat sie ja in verschiedenen Formen immer wieder gelehrt und weitergegeben. Wir kennen diese Textpassage ja insbesondere auch aus der Bergpredigt. Mit leichten Variationen spielt Jesus mit diesen Texten und sagt, nun wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn der ihm einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete, oder eben wer ein Ei braucht, dafür einen stattdessen einen Skorpion kriegt, geht doch gar nicht, ist doch undenkbar. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, auf gar keinen Fall wird ein Vater das tun. Und das ist gar nichts Besonderes, das ist das Normale. Und wenn schon so ein normaler irdischer Vater sowas hinkriegt und man jetzt nicht staunensvoll davor stehen muss, weil der eben tatsächlich sich um seine Kinder kümmert, wie viel mehr also auf das Stärkere, das Größere gedacht, ist euer Vater im Himmel. Auf ihn könnt ihr euch absolut verlassen. Er wird euch eine ganz besondere Gabe geben. Haben Sie es gelesen? Die Gabe, die er da gibt, ist, er gibt seinen Geist. Er wird den Heiligen Geist geben. Und wenn Gott den Heiligen Geist gibt, dann gibt er ja sich selbst. Er gibt sich selbst. Er gibt nicht etwas von sich, sondern er gibt sich. Mehr geht gar nicht. Das ist Römer 8. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Das hast du alles. Wenn du deinen Geist hast, seine Person hast, dann hast du ihn. Du bekommst nicht etwas von Gott, du bekommst den ganzen Gott. Du bekommst den ganzen Gott mit allem, was zu ihm gehört. Gott schenkt sich dir selber, dann hast du absolut alles mehr. Geht überhaupt nicht. So, wer sind Sie jetzt? Sind Sie der Freund? Oder sind Sie der Bettler? Oder sind Sie das Kind? Und Jesus wird sagen, alles. Tatsächlich. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt für unsere Beziehungswahrnehmung, weil wir manches Mal ja ganz verrückt werden. Ganz schwierig das empfinden. Dass wir so verschiedene Rollen, so verschiedene Segmente, so verschiedene Erlebenswelten mit unserem Gott haben. Und manches Mal auch dann noch merken, dass wenn Sie gerade in einer Welt angekommen sind und halbwegs da verortet sind, Sie irgendwo in der Gebetsgemeinschaft sind oder in einem Hauskreis sind und der mit Ihnen da in dieser Gebetszeit sitzt, in diesem Hauskreis sitzt, turnt gerade in einer ganz anderen Beziehungswelt rum. Und Sie merken, dass diese Gebetsinhalte, die Sie transportieren, je nachdem aus welchem Beziehungsfeld Sie gerade kommen, ganz schräg, kaum passend und stimmend sind. Sie waren vielleicht gerade in der Anbetung des Allmächtigen und der rutscht bei Ihnen rüber und kommt rein in eine intime Freundschaft mit Abba, lieber Vater und sagt, ja, das stimmt aber auch, aber ich war doch gerade da. Und dann merken wir miteinander, hat denn der Recht, hat der Unrecht, liegt der falsch, bin ich weiter, ist der besser, bin ich schlechter? Und der Allmächtige sagt, das ist ein Fächer, ich bin so viel für dich, ich bin so viel für dich. Ich habe so unterschiedliche Aspekte meiner Personalität, mit denen ich mich auf dich zuwende, dass du tatsächlich merken wirst, immer mehr in deinem Leben merken wirst, du brauchst das eine nicht gegen das andere ausspielen. Es gibt eine Verbreiterung der Beziehungswelt zwischen mir und dem himmlischen Gott. Eine ganz große Verbreiterung, die da ist. Und ja, das gehört natürlich dazu, zu so einer Beziehungswelt, dass man das mal wahrnimmt. Dass man das auch mal einfach schlicht, nicht dramatisch, so eine Selbstbespiegelungsphase, sondern einfach mal wahrnimmt, wo bin ich denn normalerweise zu Hause? Was ist denn meine Beziehungswelt, in der ich mich schon wohlfühle? Wo habe ich denn schon meine Welt mit meinem Gott erlebt und dargestellt? Von der Anrede über die Inhalte. Und was ist mir völlig fremd? Was will ich vielleicht auch gar nicht? Welche Seite von Gott lasse ich lieber ein bisschen draußen? Wo drückt er sich aber vielleicht auch rein? Wo zeigt er sich mir, damit genau das geschieht? Verbreiterung der Beziehungswelten zu meinem Gott, dass ich ein bisschen bemerke, was bist denn du für ein unwahrscheinlich reicher, vielfältiger Gott? Ich kriege das ja gar nicht in mein kleines Leben hinein. Und mein Gott sagt, brauchst du ja auch nicht. Jetzt nimm's nur wahr, nimm's nur wahr. Und spiel das eine nicht gegen das andere aus. Ich bin dein Schöpfer, ich bin auch dein Richter, ich bin dein Vater, ich bin auch dein Hirte. Ich bin der, auf dich achtet, ich bin genug, ich bin der Allerhöchste, ich bin der Zebaut. Ich bin das alles für dich. Große Verbreiterung. Und wir nehmen diesen Beziehungsreichtum wahr, der uns da gegeben wird, wenn wir beten. Und so dürfen wir auch Gott, unseren Gott, in aller Fülle dessen, was uns an der Bibel offenbart wird, so anbeten und so zu ihm kommen. Ja, erste Erkenntnis, Beziehungsverbreiterung. Zweite Erkenntnis ist natürlich, dass Jesus sehr wohl bei dem ganzen Spektrum, was wir jetzt gerade beschrieben haben, an einer Stelle mit seinem Kommen eine Beziehungsvertiefung uns schenkt. Ganz eindeutig, er schafft eine Beziehungsvertiefung. Eine Begrifflichkeit, die führt natürlich jetzt Jesus in ganz besonderer Weise ein. Und das ist die Beziehung zu Gott als Vater. Ganz eindeutig. Wir haben ja auch schon im Alten Testament den Vaterbegriff in der Beziehungswelt. aber dann eben tatsächlich in dem Gedankengang, Jesaja insbesondere, dass Gott der Vater als Ganzes des Volkes Israel ist. Aber der Gedankengang Neuen Testament ist ja wesentlich individueller, das ist das eine. Und vor allem, er geht ja über den Horizont des auserwählten Gottesvolkes bei weitem hinaus, siehe heute Abend. Das heißt, der Vaterbegriff ist der Begriff und die Beziehungswelt, die mit Jesus jetzt in unser Leben hineinkommt. Und das kann man natürlich insbesondere an Jesus und seiner Lehre über das Gebet und seinem eigenen Gebet wahrnehmen. Auch hier, gerade in Lukas 11, kann man das sehen. Ja, er spricht vom Freund. Ja, er spricht vom Bettler. Aber das Achtergewicht bekommt wer? Der Vater. Und womit fängt Lukas 11 an? Mit der lukanischen Ausgabe des Vaterunsers. Vorne der Vater, hinten der Vater. Allein schon von der Textdarstellung ist klar, wo ist die Vertiefung, wo ist der Schwerpunkt. Warum ist der Vaterbegriff nochmal ganz anders jetzt durch Jesus als all die vielen Beziehungsfelder, die wir gerade berührt haben? Weil mit dem Vaterbegriff nicht nur ein weiterer wunderschöner Aspekt dazukommt, sondern mit dem Vaterbegriff kommt die gesamte Rettung bei uns an. Das ist die soteriologische Öffnung, die Öffnung zur Rettung. Das hatten wir bisher so nicht. Diesen Beziehungsraum hatten wir nicht. Wir sowieso nicht als Heiden, aber auch als Juden in der Weise nicht. Bevor nicht der Sohn kam und für uns durch sein stellvertretendes Sterben die Tür aufgemacht hat zu Gott als Vater. Jetzt ist er Vater. Jetzt ist er Vater. Das war in der Weise davor so, vor allem für uns, nicht. Er war unser Schöpfer, ja. Er war unser Richter, ja. Er war der einzige Gott, ja. Er war der Allmächtige, ja. Aber dass ich sage, Herr Jesus, durch dich komme ich zu Gott, meinem Vater. Das darf ich mir erst trauen zu sagen, nachdem er mich befreit hat von meiner Gottesferne, von meiner Schuld und meiner Ungerechtigkeit und mir das geschenkt hat, Gerechtigkeit geschenkt hat und Kindschaft geschenkt hat. Denn jetzt wohnt der Geist des Vaters in mir und autorisiert mich zu sagen, aber lieber Vater, das ist neu, das ist neu. Und das ist deswegen auch so neu, weil durch diese Dimension die gesamte Heilsgeschichte für Sie und für mich eine völlig andere Dimension kriegt. Nicht nur, dass Sie als Heiden jetzt nah herangerückt sind und bei Gott angekommen sind und dass Sie ihn Vater nennen dürfen, sondern Sie sind auch real in dieser Rolle angekommen. Sie haben den Rechtstitel, den Stand eines Kindes, Söhne und Töchter. Hebräerbrief, er nennt sie seine Brüder, seine Schwestern, die mit ihm sind. Und Sie wissen, Sie rutschen dadurch natürlich ganz, ganz nah ran an Gott. Indem natürlich in der Person von Jesus, zu dem Sie gehören, Sie sogar in die Person des Jesus, von Paulus her gedacht, hineinrutschen, in den einen Sohn. Und damit haben Sie dann auch die Stellung zu dem einen Vater. Das gab's noch nie. Das gab's noch nie. Und deswegen ist natürlich die Begrifflichkeit, die uns bei Jesus begegnet, aus der ganzen Fülle, Verbreiterung, dass die wesentliche Vertiefung, Beziehung, ist jetzt möglich durch Jesus zu Gott als Vater. Und jetzt geht die ganze Tür auf. Gucken Sie hin, wo Sie wollen. Lukas Kapitel 15, der berühmte verlorene Sohn. Wer steht da und wartet? Der Vater. Selbstverständlich, geht gar nicht anders. Er ist ja schließlich ein Vater. Er ist kein Arbeitgeber. Er ist kein Chef. Er ist nicht nur Schöpfer. Er ist nicht nur Richter. Er ist Vater. Das ist ein ganz anderer Bezug, ein ganz anderes Herz. Ein Vater werden Sie nicht los. Ein Arbeitgeber kriegen Sie los, wenn es sein muss. Ein Herrscher auch. Ein König meinetwegen auch noch. Ein Vater kriegen Sie nicht los. Ein Vater gehört zu Ihrem Leben dazu. Und jetzt legen Sie das noch mit und wissen, dass man abgesehen von der irdischen Linie, in der himmlischen Linie, das über Ihre irdische Existenz bei weitem hinausgeht. Sie werden den Vater nie, nie mehr los. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Johannes Kapitel 10. Plötzlich steht das da. Ich hab ab sofort für immer für immer einen Vater. Für immer. Und wer das begreift, bei allen persönlichen, individuellen Verkorksten von irdischer Vaterschaft, das tief in sie angelegt hinein wissen, was das bedeutet, einen himmlischen Vater zu haben, das bedeutet, sie haben immer ein Zuhause. Wer einen Vater hat, hat ein Zuhause. Wer einen Vater hat, der hat immer Liebe. Immer. Das ist die Grundaussage des Vaters. Epheserbrief, zweites Gemeindegebet. Der Vater aller Vaterschaft ist der, der mit einer unwahrscheinlichen Liebe hineinkommt in mein Leben. Geht gar nicht anders. Ein Vater hat lieb, muss in Anführungszeichen lieben. Mit dem Vater haben sie immer Kraft. Immer Kraft. Das gehört zum Vater dazu. Dass er Kraft hat. Zum Vater gehört immer Zuwendung, gehört immer Hilfe, gehört immer das Bleibende. Und in dem Fall sogar mit der Vaterschaft die Ewigkeit. Denn er ist ja Vater. Es geht doch nicht nur um die paar Jahrzehnte hier, sondern diese Vaterschaft wird auf jeden Fall bleiben. Und wenn Sie einen Vater haben, dann wissen Sie auch, welche Stellung Sie haben. Sie sind auf jeden Fall Kind, Sohn, Tochter. Damit denken Sie das ganze System erbberechtigt, stellungsberechtigt. Alles gehört zu Ihnen. Sie haben die vollen Rechte. Sie haben den Vater. Und jetzt begreifen wir, warum diese Vertiefung natürlich alles sprengt, was wir bisher haben. Wunderbar Gott, der Schöpfer. Wunderbar der Richter, der El Elyon, der El Roi. Und wie sie alle heißen, bleibt alles bestehen. Aber das ist die Spitze. Das ist eine Vertiefung, die wir so noch nicht hatten. Die Beziehung, die uns da geschenkt wurde in Jesus Christus, habe ich Gott zum Vater. Nie mehr nimmt mir irgendwer oder irgendetwas diesen Rang, diese Stellung, diese Würde, dieses Geschenk, diese Beziehung. Das ist es. Hohe Priester, die Gebet, Johannes 17, das längste Gebet von Jesus, das er selber gesprochen hat, was wir wissen, ist das Gebet, wovon er spricht zum Vater. Lesen Sie es durch, lesen Sie nur die Anreden durch, dann merken Sie, das ist nur einfach nicht einfach der Kuscheldaddy, das ist der allmächtige Gott, er spricht ihn nicht nur als Vater an, sondern hochinteressant, im hohen priesterlichen Gebet spricht er seinen Vater, seinen geliebten Vater, mit zwei Titeln an, die wir normalerweise für Väter nicht nutzen. Er nennt ihn den heiligen Vater. Und Jesus nennt seinen Vater den gerechten Vater. Du heiliger Vater, du gerechter Vater. Nein, das ist kein Bild für Distanz, das ist ein Bild für Wahrnehmung, was das für eine außergewöhnliche, ganz anders geartete Vaterschaft ist, als alles, was wir an Abbild an irdischer Vaterschaft da vor uns haben. Jetzt haben wir den Vater aller Vaterschaft, wenn wir den haben, von dem Jesus im hohen priesterlichen Gebet spricht. Und die größten und meisten Vatertexte, abgesehen von Johannes 17, die finden Sie in Matthäus 6. Wenn Sie was vom Vater wissen wollen, lesen Sie Matthäus 6. Nirgendwo in der Bibel wird so oft der Vater genannt wie in der Bergpredigt. Das vergessen manche. In der Bergpredigt Matthäus 6 ist das Kapitel von der Vaterschaft, wo der Sohn in Schwärmen gerät über den Vater, den er jetzt präsentieren und vorstellen kann. Bis hin zur Spitzenstelle im Johannesevangelium. Wer mich sieht, wer mich Jesus sieht, der sieht den Vater, diese wunderschöne Identität. Du willst wissen, wie der Vater ist, schau den Sohn an, sieh Jesus an und du weißt, wen du Gott als Vater hast. Vertiefung. Das ist es. Das ist es. Das ist meine Beziehung, die ich leben kann. Ich komme zum Vater. Und wenn ich das weiß, dann habe ich natürlich den entscheidenden Beziehungsschlüssel in der Verbreiterung, ich nehme das wahr, und der Vertiefung und begreife, oh mein Gott, jetzt darf ich das neu wieder sehen und für mich annehmen, was mir da tatsächlich geschenkt ist. Und das dritte und abschließende Stichwort ist, dass uns noch etwas ins Auge fällt. Nämlich, dass wir entdecken bei diesen ganzen Beziehungsfragen, wie sieht das aus, der Beziehungsreichtum der Verbreiterung, die Beziehungsvertiefung durch den Vater, erleben wir bei Jesus etwas Drittes, was uns sehr, sehr wichtig ist, nämlich, dass Jesus tatsächlich ja selber gebetet hat. Das scheint uns ja auf der einen Seite klar, wir haben es ja, kennen Sie ja in der Bibel, auf der anderen Seite muss man sich das fragen, warum macht er das eigentlich? Und warum macht er das so, dass dies mitkriegen? Es soll ja kein demonstratives Gebet sein, verstehen Sie? Es soll ja nicht sein, jetzt guck mal hin, wie ich gerade bete. Genau das nicht. Und trotzdem, sie nehmen es wahr. Was nehmen sie wahr? Was ist an Beziehung jetzt wichtig? Jesus hat gebetet und das ist Grund genug, dass ich auch bete. Fertig. Er hat gebetet, okay, ich auch. Wie nennen wir das? Vorbild. Schlicht und einfach Vorbild. Jesus ist das Vorbild. Der Satz dafür hat einer so formuliert, er, nämlich Jesus, heiligt damit, dass er betet, das Gebet und rechtfertigt es als der eingeborene Sohn. Brauchen Sie eine Begründung fürs Beten? Schauen Sie Jesus an. Fertig. Jesus hat's gemacht, ich mach's. Darf ich das erklären? Wir machen es manches Mal wahnsinnig kompliziert, was das Beten angeht. Wahnsinnig kompliziert. Wir sind gestresst, genervt, enttäuscht, unterschiedlichen Modellen hinterherjagen. Wir hatten schon letzten Mittwoch und kommen mit dem Themenfeld des Gebetes nicht klar. Es wird zum Triggerpunkt unserer geistlichen Existenz. Und dann werfen wir vielleicht in die Waagschale, in die eine Waagschale, die gesamte Gebetsproblematik. Werfen Sie mal das alles da rein, was Sie als Gebetsproblematik in den letzten 10, 20, 30, 40, 50, 60 Jahren gehabt haben. Gebetsenttäuschungen, fehlende Konzentrationsfähigkeit, Lustlosigkeit beim Gebet. Es funktioniert nicht, Formelhaftigkeit des Gebets, verschiedene Gebetskrisen, die Sie haben, Gebetsproblematiken, leeres Gebet. Ach, Sie haben also alles, merken Sie, wie die Waage runtergeht. Mühsames Gebet, Müdigkeit, gestresst, die Waage. So, was ist jetzt die andere Seite? Was ist die andere Seite? Was ist die andere Seite? Was hebt denn die Waage jetzt wieder runter? Was ist das Gegengewicht? Drei Appelle? Bete, 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 bete. Sieh doch, es ist wichtig. Nein. Jesus. Jesus. Einfach Jesus angucken. Einfach Jesus angucken. Ihren Jesus, mein Jesus. Und dann steht er da. Lesen Sie nochmal die Liste durch, die wir bekommen haben. Das tut gut. Ach, da hast du gebetet. Bei der Taufe. Und bei deiner Versuchungsgeschichte und da früh morgens und da, wo du in der Wüste warst, da auf dem Gebet, auf dem Berg, da bei der Speisung der 5000, da bei der Verklärung, ach, da natürlich in Gethsemane, ja sicher, und davor noch bei den Kindern und bei der Aufwirkung des Lades, da hast du gebetet, Herr Jesus, ich sehe dich und du hast einfach gebetet. Ich muss gar nicht mehr wissen, verstehen Sie, was ich meine? Ich muss gar nicht genau das irgendwie Struktur fassen, in eine Norm reinkriegen, ein neues Gefäß reingießen. Und dann habe ich den Schlüssel zum Gebet, 18 Regeln zu erfolgreichen Gebet oder sonst etwas Motivierendes, was für uns Christen in Deutschland ja so hilfreich ist, wenn wir so ein Ordnungsheft haben, so eine kleine DIN-Norm. Das bringt nichts, vergessen Sie es. Schauen Sie sich diesen Jesus an, schauen Sie einfach an. Und dann sehen Sie ihn, wie er gebetet hat und wissen Sie, was dann kommt, dass Sie denken, ah, das will ich auch. Und dann drückt er noch so ein bisschen die Waage runter mit all ihren Gebetserfahrungen. Das klappt sowieso nicht, ist blöd, ist bescheuert, war schwierig und ich schaffe das nicht, ich bin so faul und so fangen Sie doch an, schauen Sie doch einfach an. Ihren Jesus. Und wenn Sie ihn nicht nur anschauen, sondern auf der zweiten Liste ihn auch noch zuhören, was er gesagt hat. Und wissen Sie, hören Sie nicht den Auslegungen zu den tollen Texten, die er gesagt hat, sondern hören Sie ihm zu. Ist viel besser, das Original. Hören Sie ihm einfach zu, wenn er über Gebet lehrt. Wenn der Berg predigt, er über Gebet lehrt. Wenn er in dem Johannesevangelium, in den Abschiedsreden über Gebet lehrt. Wenn er sie mit hineinnimmt in den Raum des hohen priesterlichen Gebetes. Wenn er mitgeht in die unterschiedlichsten Gebetsbeispiele. Hören Sie ihm einfach zu. Und wenn Sie ihn sehen und wenn Sie ihm zuhören, passiert etwas Phänomenales. Die Waage ändert sich. Ihre ganzen empirischen Zentner sind immer noch da, aber sie spielen nicht mehr die prägende Rolle, sondern sie haben jetzt ein Vorbild im Blick. Herr Jesus, du bist der, der gebetet hat. Und weil du gebetet hast, bete ich auch. Mehr Begründung für mein Beten brauche ich nicht. Mein Herr hat gebetet, also ich auch. Fertig. Und dann fange ich an, wieder neu. Schau ihn an und höre ihm zu und bete in seiner Spur. Er ist ja mein Herr, er ist mein Gott, er gehört zu mir. Und jetzt bete ich. Beziehung? Die Beziehung, die wir haben zum Beten, im Beten, die wir zum Ausdruck bringen, sind drei verschiedene Welten, drei Stichworte, die wir miteinander halten wollen. Das eine Stichwort war Verbreiterung. Was für ein reicher Gott! Was für ein reicher Gott! Unwahrscheinlich diese Fülle, in der er sich mir offenbart. Das kann ich ja gar nicht alles gleichzeitig fassen, aber ich darf sehen, ich darf es wahrnehmen und ich darf in diesen Raum der Gebetsaspekte meines Gottes hineinwandern. Einmal bete ich ihn an als mein König aller Könige und am nächsten Mal ehre ich ihn als den Hirten und beim anderen Mal spreche ich ihn an als den Zebaoth und die Verbreiterung. Und dann, aber was für ein Geschenk, die Vertiefung. Das ist es, das ist es, das ist das mein Geheimnis. In dir, Herr Jesus, habe ich jetzt Gott als meinen Vater. Nie mehr ohne Vater sein, nie mehr ohne Vater sein, nie mehr. Und dann das Vorbild. Wie soll ich es denn machen? Ich habe so viele Probleme, so viel Schwierigkeiten, so viele blöde Erfahrungen und das und jenes. Und ihr sagt, mach's doch wie ich. Schau mich an. Lies ein Gebetstext nach dem anderen, lies ein Stück Lehre nach dem anderen. Hast du ja alles schriftlich von Tobi Knab. Und dann schau mich einfach an. Und dann wirst du sehen, wie im Vollzug dein Beten seine Schönheit wiedergewinnt. Er ist dein Vorbild. Verbreiterung, Vertiefung, Vorbild. So geschieht die Beziehung. Ich bete. Herr Jesus, wir wollen dir an diesem Abend dafür danken, dass wir diese Texte aus dem Lukas-Evangelium lesen können und auch darüber hinaus. Und dann stehen wir vor dieser Fülle von Beziehungsaussagen und verstehen, wie klein wir sind und wie einlinig wir laufen. Und welche Fülle in dir, Herr Jesus, welche Fülle in deinem Vater ist. Was für ein Reichtum, was für eine Verbreiterung. Wir dürfen mit all diesen unterschiedlichen Welten mit dir in Kontakt stehen. All diese Welten gelten. Du bist unser Schöpfer und unser Hirte, du bist unser König und unser Meister, du bist alles für uns. Wir beten dich darüber an. Und bitte sei so freundlich, dass du uns nicht in unserer Engstirnigkeit, in unserer Einlinigkeit bleiben lässt und dass du uns diese Verbreiterung in der Offenbarung schenkst und wir daran teilhaben dürfen. Und ja, Jesus, wir wollen es dir an diesem Abend wieder neu sagen. Unser Schlüssel, unser Glück ist diese Vertiefung, die du uns geschenkt hast. Du hast sie ermöglicht. Durch dich, Herr Jesus, und durch dein Sterben am Kreuz ist etwas passiert, was unvergleichlich ist, was wir nie erwarten konnten, nie mit rechnen konnten, dass wir kleinen sterblichen Heidenmenschen, dass wir zu Kindern des Vaters im Himmel werden. Und dass wir durch dich, Herr Jesus, heute Abend hier sind und gemeinsam das sagen können, aber lieber Vater, das ist unser Glück. Und wir danken dir, du Vater im Himmel, für dieses Geschenk. Wie nah sind wir an dich gerückt, du heiliger und gerechter Vater. Und jetzt sehen wir dich, Herr Jesus. Und wenn wir dich sehen, kriegen wir einfach wieder eine neue Lust, eine neue Freude, anzufangen und mit dir zu reden. Wir schauen nicht in die Waagschale unserer alten Erfahrungen. Wir stellen uns vor dich hin, wir stellen uns neben dich, Herr Jesus. Du bist unser Vorbild. Du hast gebetet, ich, wir jetzt auch, so soll es sein. Danke für diese Fülle, danke für diese Tiefe, danke für dich als Vorbild. Wir beten dich an. Amen.